Ja, schönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt auch alle gestern so gut gefeiert wie wir. Wir haben eigentlich dieses Jahr wieder so ein volles Programm, dass die 2 Stunden nicht reichen. Und für nächstes Jahr werden wir beantragen, dass wir mal 3 Stunden Jahresrückblick machen können oder 4. Oder einen ganzen Tag Jahresrückblick. Überlegen wir uns für nächstes Jahr mal. Deshalb müssen wir uns wie immer ein bisschen sputen und haben uns versucht zu beschränken auf die wichtigsten Sachen, die passiert sind und hoffen, nichts wirklich Wichtiges vergessen zu haben. Ich glaube, wir können mal wieder sagen, dass es ein sehr aktives Jahr war und die meisten der Dinge, über die wir heute sprechen können, doch eher positive Dinge sind, aber ein paar Sachen auch, über die wir uns durchaus ärgern mussten im letzten Jahr. Und der Januar ging im Prinzip gleich nach dem Kongress gut los. Und vielleicht kann Andi ja mal berichten, wie uns die SPD, NPD, NPD. Es ist morgens, es tut mir leid, das war die NPD.
Also das ist eigentlich nicht wichtig, aber unterhaltsam, ein kleines Kongressnachbeben. Die NPD hat sich mit einem Schreiben an uns gewandt, wo wir dann per Vorstand beschlossen haben, dass unsere Entscheidung lautet, wir grinsen darüber und ignorieren das. Wenn du bitte mal ganz kurz auf die zweite Seite gehst.
Die habe ich nicht.
Ach so, okay.
Also es gab da noch eine Unterlassungserklärung dazu.
Genau, also das Ding trotzt vor Rechtschreibfehlern, möchte uns dazu auffordern, dass wir nicht wieder so böse Dinge tun, die wir gar nicht getan haben.
Also man beachte vor allem die innovative Schreibweise des Wortes Skript im dritten Absatz von unten.
Naja, Sie haben auch so eine schöne Sprache. Also man muss schon sagen, die Weltnetzseiten der NPD ist schon ordentlich eingedutscht. Ja. Wie ist denn der Vorstand damit umgegangen?
So, wie gesagt, wir haben beschlossen, darüber zu grinsen und es zu ignorieren. Aber da es so unterhaltsam war zu lesen, wollten wir euch das nicht vorenthalten.
Ja. Und die Androhung, Sie würden uns dann ja irgendwie gerichtlich mit Klagen überziehen, die ist nicht wahrgemacht worden.
Nö.
Wie wir gehört haben, ist ja auch dieses Mal irgendwie die NPD wieder Opfer geworden. Ist aber nur Gerüchte halber, wir wissen
davon
da noch nichts Genaues.
Nichts.
Und wenn, dann reden wir auch nicht drüber. Wir haben uns auch gleich im Januar, weil wir es so schön kuschelig fanden, auf dem Kongress dann getroffen zu unserer regulären Mitgliederversammlung und sind, wie schon öfters mal, nach Köln-Kalk gefahren, ins schöne Naturfreundehaus. Und vielleicht will Maha mal berichten von der MV?
Ja, also das war im Grunde eine MV, wie wir sie immer hatten. Also ein neuer Vorstand wurde gewählt. Die Namen kann man der Website entnehmen. Und es sollte eigentlich eine Satzungsänderung dort stattfinden im Bereich der RV-Organisation. Das haben wir auf der MV nicht hinbekommen. Und deshalb gab es dann noch eine weitere MV, die sich speziell mit dieser Satzungsänderung beschäftigt hat. Und ja, ich hatte dann als RV-Repräsentant die mir nicht so angenehme Aufgabe, mich im ersten halben Jahr sehr stark mit Satzungsfragen herumzuschlagen. Aber ich glaube, wir haben das am Ende auch lösen können. Da kommen wir dann aber dann noch drauf.
Genau, und wir wollen bei der Gelegenheit mal ein bisschen genauer auf unsere Mitgliederstruktur eingehen. Ich glaube, wir haben das in den letzten Jahren nicht so wirklich besprochen hier. Deswegen haben wir jetzt mal eine aktuelle Karte unserer Chaos-Treffs und Erfa-Kreise und wir sehen, wir breiten uns aus.
Naja, diese Karte ist nicht ganz aktuell. Sie ist nämlich von vorgestern. Und gestern gab es ja ein Regio-Treffen und wir haben inzwischen 2 Erfa-Kreise mehr. Also braune Punkte verwandeln sich in blaue Punkte und zwar in Aachen und in Mannheim.
Nun könnt ihr auch gleich mal sehen, wo quasi die weißen Flecken sind und wo ihr dringend mal aktiv werden müsst, wenn ihr so aus der Region kommt. Oder ihr könnt auch einfach umziehen dahin und einen Erfa-Kreis gründen.
Da gibt es aber noch eine bessere Karte mit den weißen Flecken.
Genau.
Ja, das sehen wir hier. Hier sehen wir nämlich auf der linken Seite die Konzentrationen unserer Mitglieder nach Postleitzahlenbereich. Und da sieht man auch ganz deutlich, da wo die NPD die höchsten Wahlergebnisse hat, beziehungsweise die DVU, gibt es keine Mitglieder. Also Landkreis Görlitz und Landkreis Schwerin. Aber ansonsten ist es relativ homogen. Wir haben hier extra keine Legende dran, damit man nicht ausrechnen kann, wie viele es insgesamt sind. Aber man kann also sehr gut erkennen, dass bestimmte Ballungsräume im Ruhrgebiet, also nicht im Ruhrgebiet, also im Bereich Rhein-Ruhr, in Sachsen, Berlin, Hamburg, München, auch Erlangen-Nürnberg, auch sehr gut bestückt sind mit Mitgliedern. Also je grüner es wird, umso mehr sind es.
Wir haben übrigens auf dieser Karte das Gebiet da unten in Sachsen nicht Polen zugeschlagen, sondern das ist einfach nur grau, weil da müssen einfach noch mehr Mitglieder her. Also wir haben da nicht irgendwie die Deutschlandkarte manipuliert, weil die beiden grauen Flecken sind quasi bei Null.
Bei Null, ja.
Richtig. Ja, und wir sehen auch, dass der Zuwachs an Mitgliederzahlen sich fortgesetzt hat, zu unserer Freude.
Ja, da kann man auch noch einiges dazu sagen. Also wir haben eigentlich so einen relativ konstanten Zuwachs um die 100 ab 97. Dieser Sprung zu 97 ist wahrscheinlich ein Artefakt dadurch, dass unsere Mitgliederverwaltung weniger chaotisch geworden ist, 97. Und dann ist es relativ konstant und dann haben wir plötzlich ein Anwachsen. Und man sieht schon, dieses Anwachsen hat vielleicht etwas mit dem netzpolitischen Klima im Lande zu tun. Also Stasi 2.0, Zensursolar und wir kriegen immer mehr Mitglieder. Wahrscheinlich müssen wir den dafür Verantwortlichen mal eine Dankespostkarte schicken bei Gelegenheit. Also das ist der bereinigte Mitgliederzuwachs. Das sind also die Mitglieder, die Neumitglieder, die eingetreten sind und auch nur, wenn sie nicht wieder ausgetreten sind, sind die aufgeführt. Und es sind auch keine Wiedereintritte drin, denn dieser Club hat ein Spezifikum, was wir hier schon rausgerechnet haben. Es gibt nämlich Mitglieder, die verpeilen dann mal so, dass sie Mitglieder waren und werden dann wieder Mitglieder. Aber das ist hier nicht, das ist schon bereinigt.
Also man sieht schon an dem Jahr, ne, 2007 war ja so der Beginn, wo sie die Computerwanze, wie wurde die noch offiziell genannt, Online-Durchsuchung, erfunden haben. Also es scheint sich tatsächlich hier auch um Neumitglieder zu handeln, die uns unterstützen wollen und mitmachen wollen und sich gegen, denke ich mal, die Überwachungsgesetze auch versuchen zu wehren. Bevor wir wirklich einsteigen in unseren wie immer sequenziell aufgebauten Jahresrückblick, haben wir hier nochmal den Google-Trend. Wir sehen, wir hatten eine Sommerpause. Ihr müsst jetzt euch quasi diesen Graph merken und immer dann sehen, wo die Ausschläge waren. Also ihr müsst euch jetzt einfach merken. Ich vermute mal, dass viele von euch jetzt schon sich überlegen können, wo diese Peaks herkommen und warum im August mal so Sendepause ist. Das liegt sicherlich daran, dass wir alle nicht in Deutschland waren. Aber da kommen wir drauf zurück, also haltet dieses im Hinterkopf. Eigentlich hat das ganze Jahr über die Debatte um die Netzsperren schon sehr früh begonnen. Wir hatten sogar schon im Jahr 2008 die erste Pressemitteilung zu Fragen der Netzneutralität und der Internetsperren. Aber so richtig losgegangen ist es eigentlich im Februar, wo uns, war das wieder so ein brauner Umschlag?
Ja, also wir haben ja hier im Club in Berlin-Mitte einen großen Briefkasten, einen großen Schlitz. Da passen auch Umschläge, vorzugsweise braune, unbeschriftete Umschläge mit dicken Papieren rein. Und ansonsten haben wir auch keine Quote auf unseren E-Mail-Inboxen. Also wenn jemand uns solche Dinge zuschicken möchte, sind sie immer herzlich willkommen. Und im Rahmen dieser Aktion haben wir dann halt auch einen Vertragsentwurf bekommen zwischen dem Bundeskriminalamt und einem Internet-Service-Provider, wo sie halt versucht haben, die Zensur erstmal schon auf privatrechtlichem Wege, also nämlich per Vertrag ohne Gesetz, zu regeln.
Ja, genau. Also man muss auch sagen, dass es so ein bisschen der Beginn des großen Streits war. Da war noch nicht ganz klar, wann die Verträge unterschrieben werden. Aber ich denke mal, wir haben hier durchaus ein Stück zum Beginn der Debatte beigetragen. Leider gab es im Februar auch noch ein bisschen unangenehmere Vorfälle. Wir sehen hier, wie soll ich mal sagen, ja, typisches Setting eines Hackers zu Hause?
Nee, nicht ganz. Eigentlich ist die Geschichte mittlerweile ja sogar lustig. Nee. Also es gab ein kleines Missverständnis bei der Justiz. Die glaubten tatsächlich, dass jemand, der eine Domain hat, auch die Server bei sich zu Hause stehen hat. In diesem Fall handelt es sich um einen BitTorrent-Server, der die GVU offenbar irgendwie, den die als störend empfand und den sie mit einer wettbewerbsrechtlichen Urheberrechtsverstoßklage und so fort weghaben wollten. Das war insofern lustig. Also ich habe ja diese ehrenvolle Aufgabe, dann so im Feuerwehrgeschwindigkeit zu den jungen Menschen hinzufahren und dafür zu sorgen, dass die Beamten sich ein bisschen nett benehmen. In diesem Fall waren die ausgesucht freundlich und inkompetent. Es handelte sich um zwei Herren von der Abteilung Wettbewerbsverstöße und Ähnliches. Also gewerblicher Rechtsschutz heißt die Überschrift bei denen. Das sind also so Leute, die normalerweise in Sportartikelgeschäft gehen, um gefälschte Nike-Turnschuhe oder sowas weg abzuholen. Mit ungefähr diesem Sachblick machten sie sich auch über die Wohnung hier. Lustig war, das war eben dieser Karton mit den Festplatten, der eben noch, der noch im Bild zu sehen ist. Der war tatsächlich gerade abgestellt für ein Experiment, nämlich wie weit man mit forensischen Mitteln noch gelöschte Daten wieder. Wir haben in diesem Fall unser Mitglied hier den vollen Rechtsschutz gewährt, sozusagen. Also mal unsere Haus- und Hofanwaltskanzlei, könnte man fast mittlerweile sagen.
Na, wir haben ja fast schon mehrere.
Ja, stimmt. Aber wir haben jedenfalls eine unserer Anwaltskanzleien da mit der Sache betreut. Mittlerweile ist das Verfahren eingestellt. Wir haben die Staatsanwaltschaft überzeugen können, dass es sich bei einem BitTorrent-Server nicht um eine Maschine zur Verbreitung urheberrechtlich geschützter Werke in illegaler Art und Weise handelt, sondern dass man da Open-Source-Software, Wikipedia, ZIP-Files und was nicht alles mit verteilen kann, dass es ein ganz legitime Datenschleuder ist. Das Verfahren ist also jetzt gerade im Dezember eingestellt worden. Insofern ist der ganze Krempel auch zurückgekommen. Was ein bisschen ärgerlich ist, unsere Chancen bei sowas, die Staatsanwaltschaft zu verklagen, obwohl das Verfahren eingestellt ist, weil da ist ja immerhin jemandem die Hardware ein Dreivierteljahr weggenommen worden, die sind nicht so schrecklich groß. Was man da machen kann, ist, dass man tatsächlich Schadensersatzklage einreicht, die aber nach deutscher Rechtslage wohl außerordentlich dünn ausfällt. Also die Hemmschwelle, muss man sagen, so eine Hausdurchsuchung durchzuführen und jemanden den Computer wegzunehmen, ist nach unserem Empfinden immer noch ein bisschen zu niedrig. So, das geht irgendwie rucki zucki. Und wenn da so ein GVU-Hampel kommt mit einem merkwürdigen Gutachten, wo alles Mögliche behauptet, dann springt so eine Staatsanwaltschaft wohl.
Geht es dann noch gegen die GVU weiter?
Ja, das gucken wir mal. Also wir werden jetzt dieses Dokument sezieren, aber wir können hier, also das, was wir nach anwaltlichem Rat am ehesten tun werden, ist, dass wir die Staatsanwaltschaft ein bisschen in die Pflicht nehmen, damit die sich nicht so schnell von sowas beeindrucken lassen. Gegen die GVU selbst kann man hier wohl nicht direkt vorgehen. Aber gucken wir mal, wir werden das Dokument, denke ich, demnächst auch veröffentlichen in anonymisierter Version, damit ihr mal seht, wie die so ticken und arbeiten. Das ist ganz interessant.
Also ich würde das vielleicht mal doch ein bisschen stärker formulieren wollen. Der Punkt ist, diese Beschlagnahmung, und in meinem persönlichen Umfeld kenne ich mittlerweile mehrere Fälle und nicht nur hier unser Berliner Mitglied, die sind einfach an der Tagesordnung für teilweise hanebüchene Vorwürfe. Nehmen die mal einfach alles mit, was elektronische Rechner sind. Wir fordern eigentlich seit Jahren, dass dies ein Ende findet und nicht nur... Also die betreffende Person hat natürlich dann mal genau gar nichts mehr, weil sie ja üblicherweise auch alle Backups mitnehmen. Und wir erinnern uns daran, dass uns ja das Bundesverfassungsgericht mit dem neuen Grundrecht, was ihr hoffentlich jetzt schon alle auswendig wisst, das Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität von informationstechnischen Systemen, auch gleichzeitig quasi eine digitale Intimsphäre geschenkt hat. Und sie haben sich direkt in der Urteilsbegründung auch darauf bezogen, dass es nicht nur darum geht, mit irgendeiner Spionagesoftware einen Rechner zu durchsuchen, sondern natürlich auch um Beschlagnahme von solchen Platten. Und ich finde, wir müssen da auch lauter werden und fordern, dass diese typische, wir nehmen erstmal alles mit, egal worum es hier eigentlich geht, und wir wissen, dass es eigentlich sowieso in der Regel nur um Urheberrechte und Betäubungsmittelgesetz geht, dass es ein Ende findet. Und wir brauchen endlich auch Regelungen dafür, was sie denn eigentlich mit den Rechnern machen, denn die Chain of Evidence, die gibt es halt in Deutschland nicht. Wer diese Daten auswertet und wer die hat und wer die anfestet, ist halt schlicht schlecht dokumentiert. Wir wissen aus Berlin zumindest, dass Berlin im strafprozessualen Bereich keine dritten Anbieter benutzt. Das haben wir bei einer Anfrage im Abgeordnetenhaus rausgekriegt. Das heißt, wir wissen, dass zumindest in den Händen des Staats bleibt und nicht an Dritte ausgelagert wird zur Auswertung. Aber dennoch ist das ein Zustand, finde ich, der echt enden muss.
In anderen Bundesländern ist das aber anders. Genau. Also es ist schon so, dass gerade bei Urheberrechtsverstößen, aber auch bei Kinderpornografie die Festplattenauswertung durch beauftragte Dritte stattfindet.
Und das sind ja nicht wenig. Wir erinnern uns an die Operation Himmel, wo sie mal ihre 17.000 Datenträger beschlagnahmt haben und am Ende kam ja genau kein Verfahren dabei raus. Und also wir wissen natürlich auch von der betreffenden Person hier, dass man, wenn man irgendwie nach 6 Monaten seine Hardware wiederkriegt, ist ja der Wert irgendwie um, weiß ich nicht, 2/3 gedroppt. Also, naja. Gut, wir haben uns jemals alle ziemlich darüber geärgert. Jetzt ärgern wir uns aber nicht mehr, denn wir hatten kurz darauf auch mal echten Grund zur Freude. Und wir haben mal wieder einen langen Weg gemacht nach Karlsruhe. Mir scheint jetzt schon wieder eine Ewigkeit her zu sein, aber es war tatsächlich in diesem Jahr das Wahlcomputerurteil. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch hier weiter ausführen müssen, denn ich denke, die meisten von euch werden es gelesen haben. Nämlich nicht nur die Tatsache, dass die Wahlcomputer nach diesem Urteil erstmal aus dem Verkehr gezogen waren, dadurch, dass die Bundeswahlgeräteverordnung nicht mehr in Kraft war danach, sondern dass das Gericht eben auch nochmal wieder grundsätzliche Sachen festgestellt hat. Zum einen, dass es einen neuen Wahlgrundsatz konstituiert hat, nämlich, dass eine Transparenz bei einer Wahl gegeben sein muss. Das ist also tatsächlich eine neue Ebene von Transparenz gegeben sein muss und vor allen Dingen, dass diese Transparenz nicht an Dritte delegiert werden muss im Sinne von jeder, der keinen technischen Sachverstand hat, soll auch durchschauen können, wie computerisierte Wahlen ablaufen.
Also der interessant an dem Urteil ist, dass wie immer beim Bundesverfassungsgericht Sie halt nicht gesagt haben, geht ja mal gar nicht, sondern Grundsätze aufgestellt haben, nach denen es gehen könnte. Nun sind diese Grundsätze halt so anspruchsvoll, dass wir derzeit kein technisches System sehen am Markt, was die erfüllen könnte. Möglicherweise gibt es irgendwann welche, aber derzeit gibt es da halt einfach schlicht nichts. Insofern betrachten wir das doch eigentlich als einen ziemlichen Erfolg, so, an dem doch eigentlich so der Club auch eine Menge Anteil hatte. Und mal wieder ein schöner Sieg.
Und ich bitte vielleicht noch auf dem Foto zu beachten, die formschöne Lupe, weil doch die Schriftgröße so klein war. Die haben tatsächlich, wenn man das sehen kann, mit so einem Faden da so befestigt, damit niemand die Lupe klaut. Anyway, wir waren kaum zurück aus Karlsruhe und fertig mit dem Feiern. Da kamen auch die etwas unangenehmeren Dinge wieder mal auf uns zu. Wir sind ja hier einfach manchmal auch nah am Regierungsviertel. Ja. Nämlich der Fall Jörg Taus, der auch irgendwo hier ist.
Der Taus ist uns da so ein bisschen abhanden gekommen dieses Jahr. Ich meine, ihr habt die Geschichte alle gelesen. Ich will dann nur noch mal auf 2 Aspekte eingehen. Das eine scheint mir wirklich bemerkenswert, dass seine Durchsuchung seines Abgeordnetenbüros wirklich in dem Moment stattfand, wo er gerade im Fraktionsausschuss die Position der SPD-Fraktion zum Thema Internetsperren klären wollte. Es war also präzise. Achso, der ist ja. Zensursula. Hallo Jörg. Mensch. Okay, als Mensch ist er uns also erhalten geblieben. Das freut mich. Deswegen muss ich hier keinen Nachruf machen, aber ich möchte. Trotzdem möchte ich auch und gerade weil er im Raum ist, nochmal wirklich betonen, dass er und sein Büro für uns, für den Club enorm viel getan hat. Das hat angefangen 1998 mit Kryptoregulierung, ging über viele Einzelgeschichten, wo, wenn wir mal was gebraucht haben, wir uns an sein Büro wenden konnten und die eben mit den Mitteln eines Bundestagsbüros uns helfen konnten. Da ist einfach eine Menge passiert und es ist schade, dass die nun mal so gelaufen ist. Ich will jetzt auf den Fall, müssen wir nicht weiter aufgehen, ob das so geschickt war oder nicht geschickt war, aber klar ist, das war einfach ein Rückschlag.
Genau, und wir hatten ja schon erwähnt, dass der Beginn dieser ganzen Debatte um Zensursula und um die Pseudosperren und um den Vertrag mit den Providern schon ein bisschen im Schwange war und tatsächlich sind wir dann im April mal wieder auf die Straße gegangen, und zwar anlässlich der Pressekonferenz, wo unsere ehemalige Familienministerin Ursula von der Leyen mit den, ich glaube, 5 größten Providern, ich glaube, es sind 5, die Verträge abschließen wollten. Und ich glaube, wir hatten lange nicht so schöne Schilder gebastelt, die wirklich gerockt haben und eigentlich in alle Zeitungen geschafft haben. Mein persönlicher Highlight ist ja immer noch in der Ecke da, Citation needed. Das war eine ziemlich spontane Aktion, das heißt, es lief viel über einfach ein paar Meldungen und ein paar Blogs auf unserer Website und über Twitter, und wir standen da tatsächlich dann morgens um 9 mit 300-400 Mann.
Ja, der Slogan Aufstehen gegen Zensur bekam eine schöne doppelte Bedeutung.
Und man muss ja auch überlegen, wir standen da nicht nur um 9, sondern also die Nacht davor war natürlich auch gefüllt, damit diese Schilder irgendwie zu basteln. Aber es hat trotzdem eigentlich Spaß gemacht. Allerdings haben wir die Familienministerin und den BKA-Chef und auch die Provider-Chefs da nicht zu sehen bekommen, denn das Gebäude hat mehrere Eingänge und sie haben das irgendwie hingekriegt, dass sie uns da irgendwie vermieden haben. Also wir haben leider keine Bilder gekriegt, wo sie durch unsere johlende Meute laufen mussten. Aber es war eh eine Mahnwache, insofern haben wir geschwiegen.
Also noch eine schöne Anekdote dazu, die bei der Vorbereitung, als wir die Schilder gemacht haben, sind wir halt nachts noch im Copyshop gewesen so. Und wie es halt immer so ist, nachts im Copyshop, da sind dann meistens auch noch die netten Leute, die da Dienst schieben. Und da, ich weiß nicht, wie er hieß, aber so ein netter junger Mann, der uns da beim Ausdrucken der Plakate half, und der fand das auch echt gut. So, also der
kam da gleich mit?
Nö, aber er hat sich echt Mühe gegeben und.
Gab es einen Rabatt?
Also war tatsächlich so, wir haben es dann zum Billigstmöglichen bekommen, wie es irgendwie in seiner Kasse dann noch gerade so buchen konnte. So, also wir haben Sympathisanten überall, sogar in den Copyshops.
Genau, also es gab auch kaum eine Meldung, ihr könnt euch bestimmt alle an diese Bilder erinnern, also Jörg Zierke, Ursula von der Leyen und das Stoppschild, das Ausgedruckte, was sie da irgendwie da präsentiert haben, aber es gab also im Prinzip keinen Bericht, wo nicht auch die Mahnwache und die ziemlich lustigen Bilder mit erwähnt waren. Und wo wir gerade bei Familienministerinnen sind, wir haben ja mittlerweile eine neue, allerdings wussten wir da damals noch nicht, aber die damaligen Abgeordneten in den Parteien, die sind ja meistens über Abgeordnetenwatch 4 befragt worden. Das ist eine dieser Fragen, die an Christina Köhler, von der wir ja noch nicht wussten, dass sie dann später mal die Nachfolgerin von Ursula von der Leyen wird, gestellt worden ist. Und sie hat offenbar eine Affinität zum Chaos Computer Club, allerdings nicht eine unbedingt nur positiv besetzte. Also sie schreibt uns ja mal Expertentum zu, aber sie hatte dann doch ein Problem damit, mit unserer Pressemitteilung, die sie unten im letzten Absatz zitiert, wo wir uns beschwert hatten, dass die Strafverfolgungsbehörden doch mal bitte die Anbieter und Produzenten von Bildern und Filmen, die Kindesmissbrauch dokumentieren, effektiv verfolgen sollten und nicht diese seltsamen Pseudosperren davor schalten sollten. Und sie meinte, wir sollten dann mal wieder frische Luft ins Zimmer lassen. Die ist ja übrigens als... Wolltest du?
Ja, also der interessante Punkt dabei ist, die Frau ist ja doch, sagen wir mal, nicht direkt im Internet-Ausdrucker-Alter. Wo sie jetzt Ministerin geworden ist, also wir...
Sie hat einen Twitter.
Also genau, sie twittert sogar. Also wir können, wir sehen daran, wir gehen jetzt in eine neue Zeit, also Internet benutzen alleine reicht halt eben auch nicht.
Ist insofern auch ganz interessant, dass sie ja als erste Ministerin schon so eine richtige Historie im Netz hat, und zwar so eine voll archivierte digitale Historie, was sehr schön war, wenn man sich die alten Zitate, die sie so vor ein paar Jahren gegeben hat, natürlich durchlesen konnte. Und mein Liebling war ja auf jeden Fall immer, dass sich die anderen Kinder wohl früher für Pferde interessiert hätten und sie war aber verliebt in Helmut Kohl, irgendwie so... Müsst ihr euch merken, denn wir sind ja hier, also jetzt in dem Alter, wo wir dann sagen könnten, wir waren Fans von Angela Merkel, das tut sich dann später im Lebenslauf bestimmt ganz toll. Genau.
Ja, also diese voll digitale Archiviertheit haben wir immer gefordert für Politiker. Ich glaube, sie wird dann die erste sein, an der wir dann mal sehen, welche Folgen es so hat. Ja, was die Zeit war, die ihre Doktorarbeit auseinandergenommen hat?
Ja. Yep.
Genau.
Also die haben sich doch mal die Mühe gemacht, mal zu gucken, wo sie denn ihren Doktortitel her hat und wie die Arbeit eigentlich aussieht und wer die Arbeit gemacht hat. Das war ganz interessant, werdet mal nachlesen, ich glaube, das war bei der Zeit.
Genau, hat nämlich... Also
war schon eine fiese Recherche.
Ich glaube, die kurze Zusammenfassung war, sie hat ihre Doktorarbeit von der Konrad-Adenauer-Stiftung geschrieben bekommen.
Nun ja. Wir haben uns auch nicht wirklich darüber geärgert, das packen wir schon auf die positive Seite, da haben wir eigentlich eher auch drüber lachen müssen.
Viel Fein, viel eher und so.
Ja, genau. Ja, dann sind wir im Mai allemal erstmalig zur neuen Veranstaltung Sigint gefahren. Da müssen wir wohl sagen, kann man als Erfolg verbuchen, kann man also noch einiges verbessern, aber also auf jeden Fall muss ich mal sagen, das Programm war spannend und glaube ich, eins von den Programmpunkten wollte Andi nochmal besonders erwähnen.
Genau, also es war halt deswegen sehr hilfreich, diese Veranstaltung, weil es halt im kleinen Rahmen konnte man auch mal wieder so ein bisschen diskutieren und wir haben gerade da viel Diskussion gebraucht angesichts dieser Zensursela-Geschichte. Das war deswegen auch ja, interessant, sag ich mal. Wir hatten so einen Workshop dazu, wo auch Leute aus Parteien dann gekommen sind, weil das eben mittlerweile auch in der Parteienlandschaft angekommen war. Und die haben uns mal sozusagen die Sichtweise, dieses ganze Projekt aus der sogenannten politischen Sicht, haben die uns mal aufgetischt. So, ich zitiere jetzt mal kurz so ein bisschen. Es reicht nicht aus, dass etwas sachlich nicht richtig ist. Ist total egal. Empfundene Problemlage ist das, was sozusagen die Bevölkerung bewegt, die zunehmende Verbreitung, unabhängig davon, ob das wirklich so ist. Also ein aufgebautes Problem ist in der politischen Sichtweise sozusagen wichtig und zu bekämpfen, auch wenn es gar nicht existiert. Default ist die populäre Lösung. Sicht des Normalbürgers, ein Problem, das mich nicht betrifft, bestenfalls Störung der Kommunikation zwischen Staat und Bürgern. Also das war erfrischend, mal mit Leuten da auch zu diskutieren, die, wie gesagt, aus dem politischen Bereich das Ganze so ein bisschen betrachten und den ganzen Tag gegen Windmühlen kämpfen müssen und für die das sozusagen nur eins von mehreren Projekten ist.
Ja, also die Innenperspektive aus dem Raumschiff Reichstag war dann doch schon wieder mal erschreckend. Ja. Also ich fand die Sigint auch angenehm, weil sie halt nicht so groß war, so, also weil halt ein relativ überschaubarer Rahmen war und man doch viel Zeit zum Reden hatte und ich denke, wir machen es dieses Jahr wieder, ne?
Ja, und ja. Ich denke, viele von euch werden vielleicht die Flyer schon gesehen haben. Also wird auf jeden Fall eine Sigint 1.0 oder heißt es dann 10? Oder?
10 heißt sie. 10, okay. Also es ist wieder um den 23. Mai, das Datum kann man sich ja immer gut merken, 23.05., also 21. bis 23., wenn ich es richtig sehe. Und das ist auch gerade Pfingsten, also auch sehr praktisch von den Feiertagen her, also sehr zu empfehlen. Und vielleicht könnte man nochmal auf das Besondere hinweisen dieser Veranstaltung. Es ist eben eine Veranstaltung, in der eben die politische Komponente eine vielleicht etwas stärkere Rolle spielt. Und in der wir eben auch andere Gruppen einladen, sich zu präsentieren. Wir hatten da so einen Markt der Möglichkeiten. Da gab es die Wikipedia, da gab es OpenStreetMap, da gab es eben noch mehr Gruppen, was wir eben hier nicht machen. Also wir haben ja hier die Policy, dass eben keine Stände irgendwo sind von Gruppen oder nur in sehr beschränkten Rahmen, also nur so die engste Chaosfamilie. Und das ist da eben anders. Und ich denke, das ist dann wirklich auch nochmal ein interessantes Forum eben für Netzpolitik im Allgemeinen. Und was man vielleicht auch mal sagen sollte, es ist die erste Veranstaltung 2009 gewesen, dieser Art. Und aus dem Stand waren dort 500 Leute. Also eigentlich muss man das schon als Erfolg verbuchen.
Manche Veranstaltungen waren so voll, dass die Räume sogar nicht gereicht haben.
Richtig. Und es ist natürlich auch mal eine Veranstaltung, wo wir eben auch die Möglichkeit haben, zusammenzuarbeiten, zum Beispiel mit dem
Bundeszentrale für politische Bildung.
Bundeszentrale für politische Bildung. Die fördert uns bei dieser Veranstaltung. Das wollen wir ja beim Kongress nicht, um nicht irgendwie in Abhängigkeiten zu geraten. Das können wir dann aber experimentell mal an anderen Stellen versuchen. Und interessant war, dass der Fördertopf, mit dem wir da gefördert werden, heißt irgendwie politikferne Jugendliche.
Also eines der Dinge, die wir da dieses Jahr bzw. nächstes Jahr da besser machen wollen, ist, wir haben ja dann eine Menge Gruppen eingeladen, die so im Kontext Netzpolitik sich präsentieren wollen, mit denen wir zusammenarbeiten wollen. Was ein bisschen schade war, dass die meistens wirklich nur mit ihren Ständen gekommen sind und nicht besonders viele Leute aus diesen Gruppen gekommen sind. Das ist eine der Dinge, die wir 2010 auf jeden Fall ändern wollen und da nochmal aktiv dafür sorgen, dass auch tatsächlich Leute aus von den Gewerkschaften, von den Parteien und so weiter und so fort tatsächlich dahin kommen, um mit uns zu reden und nicht nur, um sich da zu präsentieren.
Genau, also wir freuen uns, es gibt eine Fortsetzung, wir müssen dann da alle wieder hinfahren. Also ich meine, im Grunde ist ja die Gruppe da um Köln, also da sind ja mal wirklich ein großer Mitgliederanteil von uns, aber auch aus Berlin haben sich echt eine Menge aufgemacht und aus allen Teilen eigentlich der Bundesrepublik. Okay, wir werden uns vielleicht noch erinnern und wer am ersten Tag beim Vortrag von Matthias Böcker war, wird sich wahrscheinlich sogar noch viel konkreter erinnern. Wir hatten ja dann auch diese Sache mit dem Hackerparagrafen und letztes Jahr beim Kongress hatten wir auch ein ziemlich gut besuchtes Podium hierzu, wo vier Leute mal ihre Standpunkte dazu erörtert haben. Und tatsächlich sind die zwei Verfassungsbeschwerden nicht zur Entscheidung angenommen worden. Und dennoch hat das Gericht eine sehr lange Begründung publiziert und viele von den Fakten, die wir da vorab kritisiert hatten und die wir auch in der Stellungnahme nochmal genau auseinandergenommen haben, angesprochen. Wer sich da näher für interessiert, also der Vortrag wird ja dann, also der am ersten Tag war, wird ja zum Download zur Verfügung stehen. Ich denke, da sind sehr viele Fakten, wie man diese lange Begründung, die ja trotzdem dazu führt, dass die keine Entscheidung gefällt wurde, wie man die interpretieren kann, der sollte sich also diesen Film holen.
Ja, also die Kurzfassung ist de facto, dass die Interpretation, dass alleine der Besitz von Hackertools ausreicht, um strafbar zu sein, dass die falsch ist. Und die Frage ist dann natürlich wie immer, wie schnell oder wie lange es dauert, bis die Urteile aus dem Verfassungsgericht dann halt auch in der Rechtsrealität ankommen.
Also im Wesentlichen hat das Gericht halt einen Teil der Kommentierung gemacht, wie man diesen Hackerparagraf eigentlich zu lesen hat. In sehr langen Worten. Also wir mussten schon irgendwie fünfmal lesen, war schwer zu parsen.
Ja.
Der Mai, wir waren ja kaum zurück von der Mahnwache und hatten die Schilder mal in unseren Keller gepackt, weil wir vielleicht dachten, wir brauchen die Schilder nochmal. Da trudelte eine E-Mail bei uns ein, und übrigens sehr viele E-Mails, die bei uns eintrudeln, kann ich bei der Gelegenheit vielleicht mal erwähnen. Wir hatten dieses Jahr, ich weiß nicht, tausende Mails an mail@ccc, aber wir hatten auch 1504 Presseanfragen dieses Jahr. Also das war schon echt ein einsamer Rekord. Also es ist nicht nur schriftliche Presseanfragen, sondern auch noch das, was auf der Mailbox aufläuft, wird das ja als Mail erhalten. Also das ist ein einsamer Rekord. Wir haben uns bemüht, die irgendwie alle glücklich zu machen. Jedenfalls kam im Mai dann diese Mail an und ich glaube, Andi hat da zunächst darauf geantwortet.
Genau, also wir sind da hingegangen. Die SPD hat uns eingeladen zu einem informellen Gespräch mit der Internet-Community, die Franziska Heine, die Petition ja gemacht hatte mit über 100.000 Leuten gegen diesen Zensursala-Quatsch, war auch mit dabei und ein paar andere Leute, auch vom ECO waren welche mit dabei, vom Arbeitskreis Internetsperren und so fort. Was daran interessant war, ich möchte zwei Eindrücke kurz wiedergeben. Es gab ja bei der SPD einen Online-Beirat, der sich sehr entschieden gegen diese Sperren ausgesprochen hatte. Den hat die SPD ja ignoriert. Und der Hintergrund des Gesprächs war offenbar, das war noch Wahlkampfzeiten, dass der Bundesgeschäftsführer, der Kajo Wasserhöfel, der auch da war, einfach ab irgendeinem Zeitpunkt gemerkt hat, dass sein kompletter Online-Wahlkampf einfach für die Füße ist. Also, dass er da einfach keinen Boden mehr gewinnen kann in diesem Internet mit dieser SPD-Position. Und der war also sichtlich bemüht, uns da irgendwie einzudingsen. Eigentlich war vereinbart.
Einzufangen ist das Wort.
Einzufangen, genau. Eigentlich war vereinbart, dass dieses Gespräch nicht öffentlich ist und darüber auch keine Pressemitteilung herausgegeben werden, damit man mal frei sprechen kann sozusagen, was so in der Politik sonst nicht üblich ist, einfach mal zu sagen, was man denkt, sondern man verpackt das da ja in anderer Form. Die SPD hat das natürlich trotzdem gemacht, aber das ist man ja von dieser als Verräterpartei bezeichneten oder landläufig bekannten Partei. Und ein Zitat kann ich euch nicht vorenthalten. Ich fand es unglaublich. Er hat es wirklich gesagt, Martin Dürrmann, MdB, niemand hat vor, eine Zensurinfrastruktur zu errichten. Ich habe ihn gefragt, ob ich ihn damit zitieren kann. Er meinte, ja, nee, der hat das nicht gemerkt. Die sind so, also die höflichste Formulierung für diese Art von Menschen habe ich mal woanders gelernt. Da sagte jemand, das ist aber intellektuell ausbaufähig.
Ja, er hat es nicht ganz so griffig formuliert. Er hat nicht gesagt, niemand hat die Absicht, aber das ist ja vom...
Nee, niemand hat vor.
Niemand hat vor. Ist ja fast dasselbe, ja. Gut, aber es gab eben auch noch so andere Äußerungen. Zum Beispiel hat er gesagt, dass man ja jetzt nicht von seinem eigenen Gesetzentwurf abrücken könne und dass man auch der anderen Partei kein Wahlkampfthema liefern wolle. Naja, inzwischen ist die SPD ja abgerückt, also es geht doch irgendwie von eigenen Gesetzen.
Naja, wenn man abgewählt ist, kann man auch abrücken. Ne?
Genau, ja.
Aber vielleicht...
Es ist ja so, in einem Blog, ich weiß nicht mehr genau, ob das Kusi war, der das geschrieben hat, über diese Veranstaltung ja geschrieben, man habe sich gefühlt wie nach einem Tritt in die Fresse. Und also ich kann das eigentlich nur bestätigen. Wir haben uns also alle nicht sehr wohl gefühlt danach. Und wir wurden ja dann noch einmal zu einem Gespräch eingeladen, zu dem wir dann natürlich nicht hingegangen sind.
Ja. Wir hatten einfach keine Lust mehr auf diese Art von Dialog.
Genau, also es war halt dann auch so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt für uns zu sagen, so vor Ende des Wahlkampfs fahren wir halt unsere Kontakte mit den Parteien runter, also insbesondere was halt öffentliche Kontakte angeht, einfach weil wir keinen Bock haben, da in dieser Art und Weise instrumentalisiert zu werden.
Genau, das ist...
Eine Kleinigkeit möchte ich noch ergänzen, die Maha angesprochen hat, nämlich die tatsächliche Angst von Politikern, sich gegen dieses Gesetz auszusprechen, um dann von der CDU in diesem Fall quasi als Verfechter der Kinderpornografen bezeichnet zu werden. Das ist insofern natürlich jetzt auch im Kontext der Taus-Geschichte nicht völlig abwegig, dass das sozusagen eine Argumentationslinie ist. Ich hatte das bereits im Ende 2008 mal in einem Gespräch mit einem, ich kann den, glaube ich, einfach sagen, das ist der IT-Leiter des Auswärtigen Amtes, den ich zufällig anrief, wo er gerade auf diesem komischen Internetgipfel war. IT-Gipfel, genau. Und den fragte ich, was die denn da für einen Unsinn machen. Als er mich fragte, wie es mir gerade geht, meinte ich, also wenn ich das von der Frau Lein höre, da geht es mir nicht so gut. Und dann meinte er auch nur so, aber Herr Müller-Magun, Sie wollen sich doch nicht auf die Seite der Kinderschänder stellen. Und das ist halt, aber ich meine, der hat mir dadurch, der ist ja noch eine, ja, wie gesagt, von seiner, der kommt auch aus Joschkas Mannschaft, eigentlich ist der nicht bei mir verdächtig gewesen, so ein reaktionärer Arsch zu sein, aber... man muss halt sehen, das war offenbar die Marschrichtung, die da ausgegeben wurde. So unter dem Motto, wir ziehen das jetzt durch und wer da irgendwie dagegen ist, den schmeißen wir mal schön mit Dreck und zwar, dass es nur so spritzt. Und ich meine, das ist dem Jörg ja passiert. Also das muss man sehen. Die haben halt schon da hartes Kaliber aufgefahren.
Ja, also die interessant war, dass in der Nachfolge dieser SPD-Geschichte sind die Parteien sehr viel vorsichtiger geworden, wenn sie uns ansprechen. Ne? Also ist ihnen halt schon klar, dass wir nicht jeden Scheiß mitmachen. So, insofern war es dann auch mal gut, da konsequent zu sein.
Jupp. So, jetzt hacken wir erstmal Zensursula für eine Weile ab. Ach übrigens, wir könnten mal bei der Gelegenheit mal erwähnen, dass diese Memme ja wohl ziemlich, also die Memme hat ziemlich toll funktioniert. Ich glaube, es war auch die erste, diese Zensursula-Hashtag hat echt seinen Weg durchs halbe Internet gefunden. Hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Wir müssen uns mal ein Neues ausdenken, aber bei diesem Namen Christina Köhler, und sie sagte auch eigentlich bisher nicht wirklich was dazu, müssen wir mal was ausdenken, seid mal ein bisschen kreativ. Okay. Anyway, wir haben sicherlich gestern im Vortrag schon ein bisschen länger darüber berichtet, werden das heute nur ganz kurz machen. Im Juni hat der Chaos Computer Club seine Stellungnahme abgegeben zur Vorratsdatenspeicherung, fast fristgerecht. Also wir haben es nur eigentlich um zwei Tage, glaube ich, die Frist gerissen, was aber nichts macht. Wir haben uns nicht eine Mühe gegeben, die technischen Themen so aufzuarbeiten, dass sie für Männer und Frauen jeden Alters zu verstehen sind, sondern wir haben uns auch bemüht, ein praktisches Beispiel zu machen, was ich jetzt hier mal als Illustration drin habe. Also wir haben Ihnen ja ein konkretes Beispiel über die Auswertung von Verbindungsdaten im Anhang der Stellungnahme mitgegeben, die man natürlich auch im Netz findet. Aber wir werden, glaube ich, jetzt hier weiter nicht genauer berichten. Ich denke, wir haben der gestern zur Genüge ausgeführt. Vielleicht kommen wir nochmal darauf zurück, wenn wir zu der Anhörung kommen. Jetzt wollen wir mal ein bisschen reden über die Aktivitäten, die sich so in den Erfas entfaltet haben. Und insbesondere fanden wir eine Aktion im Juni sehr schön vom CCC Mannheim, die auch in die lokale Presse geschafft hat, nämlich mit einer WLAN-Strecke über fast 50 Kilometer, also von unserem Schloss über die Rheinebene. Fanden wir schon ziemlich bemerkenswert. Der CCC Mannheim hat ja da einen richtigen Schwerpunkt, was die WLAN-Technik betrifft. Aber vielleicht kann man mal generell sagen, die dezentralen Aktivitäten im CCC sind unglaublich vielfältig in den einzelnen Erfas und sind auch, denke ich, sehr angestiegen. Wir hatten zum Beispiel die zwei Geekends, eins in, sag du mal.
Ja, also wir hatten das Konzept der Geekends wiederentdeckt. Das gab es schon mal vor einigen Jahren. Und zwar soll das, ist das Konzept so, dass ein Erfa-Kreis einen anderen Erfa-Kreis einlädt. Das ist nicht nur auf Erfa-Kreise beschränkt, das kann man natürlich auch mit Chaos-Treffs machen. Aber wenn es Erfa-Kreise sind, haben wir uns das so gedacht, dass der Bundesverband eben für den reisenden Erfa, einer muss da immer reisen, die Reisekosten übernimmt und das geht halt nur bei Erfas. Der gastgebende Erfa kümmert sich um die lokale Organisation und der Reisende kann ja auf der Reise dann die Folien vorbereiten für das Vortragsprogramm. Also das, die sind also vor allen Dingen fürs Programm verantwortlich. Das ist dann erstmals gelaufen zwischen dem Erfa Erlangen und dem Erfa Darmstadt. Im Mai waren die Darmstädter in Erlangen und dann später im Sommer die
Mannheim-Leipzig.
Erlanger in Darmstadt. Und außerdem gab es nochmal, das sind dann im Chaos-Treffs, das gleiche zwischen Mannheim und Leipzig. Die Mannheimer sind nach Leipzig gefahren und demnächst findet da vielleicht auch oder hoffentlich auch ein Gegenbesuch statt. Und das lässt sich mit wenig Aufwand realisieren. Deshalb hier nochmal der werbende Hinweis. Macht das mal, ladet mal einen benachbarten Erfa-Kreis ein. Ich denke, das ist wirklich eine schöne Sache. Wenn man es ein bisschen ankündigt, dann kommen auch Leute von woanders. Und dann ist das richtig gleich schon wieder ein kleines Treffen. Und eben, es findet Erfahrungsaustausch statt. Und das ist ja der Sinn der Sache.
Ja, fraternisieren war ja schon immer eins unserer größten Ziele. Vielleicht bei der Gelegenheit auch noch, wir haben jetzt auch eine regelmäßige Telco zwischen den einzelnen Erfa-Kreisen, die auch ziemlich gut besucht ist.
Genau, dazu hätte ich auch an späterer Stelle noch was gesagt, aber danke Konstanze für das Stichwort. Also jeden Monat eine Telco der Erfa-Kreise und Chaos-Treffs, immer am ersten Sonntag im Monat ab 21 Uhr. Die Münchner haben die Infrastruktur für die Konferenzschaltung zur Verfügung gestellt. Da gibt es eine Nummer, findet man im Doku-Wiki. Und im Januar nicht, weil zu kurz nach dem Kongress, aber dann ab Februar wieder. Und das ist eigentlich ganz gut, sich zu informieren, was wo läuft und eben gemeinsam auch zu besprechen, was man sonst noch so machen könnte.
Genau, und wo wir schon bei der Vereinsmeierei sind, wir haben uns auch zweimal getroffen zur MV, wir haben es vorhin schon erwähnt. Leider habe ich kein Bild von Kaninchenzüchtern gefunden, deswegen habe ich Captain Chaos genommen. Wir haben im Wesentlichen bei dieser MV über die Satzung gesprochen und wir haben tatsächlich auch eine neue Satzung zustande bekommen, weil der immer so eine Aktion ist, wenn man irgendwie eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern erstmal anwesend haben muss und vor allen Dingen auch zustimmend haben muss. Aber wir haben, und man findet sie auf der Webseite, jetzt eine neue Satzung.
Ja, also wenn man historisch guckt, so der Club hat ja irgendwann die Entscheidung getroffen, keine terroristische Vereinigung zu werden, sondern ein eingetragener Verein. Aber bei solchen Gelegenheiten seufzt man dann doch immer so, wäre die andere Option nicht doch besser gewesen?
Es gibt übrigens auch wirklich so Satzungsnerds, man denkt es ja nicht, ja? Die sich echt in ewig langen Mailing kriegen über einen Halbsatz in der Satzung im Paragraph 8. Meine Güte, man denkt es ja nicht. Also die anonymen Satzungsnerds haben sich, glaube ich, nach der MV zusammengetan zur Selbsthilfegruppe oder so.
Also, nur so, um es mal klar zu machen, also wir sind zwar ein e.V., aber dieses ganze EV-Tum ist halt ein notwendiges Übel und nicht unser Zweck. So, also es ist halt so, dass der Verein, Applaus Also dass wir ein Verein sind, hat halt einfach nur den Grund, irgendwie muss man es ja strukturieren, wenn es irgendwie galaktische Vereinigung im BGB gäbe, würden wir halt die wählen.
Okay, und wir haben jetzt ja quasi jetzt hier so einen richtigen Block von dezentralen Aktivitäten und ich habe hier mal beispielhaft die GPN, die ja auch schon ihre 8. Ausgabe hat und ich habe auch schon Flyer gesehen für die GPN 9, das ist die Gulasch-Programmiernacht in dem coolsten Erfer, den der CCC hat, der Entropia e.V., also wenn man nach Karlsruhe fährt, muss dringend mal zum Entropia, ich glaube, das sind die entspanntesten Hacker, die wir haben so von den Erfers, sind die Erfer, die sind Erfer, ne?
Ja, sicher.
Aber es gibt halt ein paar andere Beispiele, wie zum Beispiel, ich habe jetzt hier unten in der Ecke dieses Chaos Barbecue Weekend. Die sind viel projektbezogener, die sind auch familiärer und ich kann eigentlich nur jedem raten, zumindest ein, zwei Mal im Jahr diese kleineren Events mitzunehmen, vielleicht in der Nähe oder dahin zu fahren. Das lohnt sich immer. Und dann haben wir gleich noch ein Bilderrätsel. Vermutlich werden viele wissen, was das ist.
Ja, richtig. Ja.
Und dieser hier ist aus unserem ja mittlerweile auch wieder sehr aktiven Erfer in München, die mit ihrem Rap viel Spaß haben. Und gibt wohl auch einen gewissen Tourismus nach München, um mit diesem Rap zu spielen. Haben die den eigentlich hertransportiert, weißt du jemand? Ich glaube nicht, oder?
Nee, aber es stehen zwei unten im Keller.
Ja, aber nicht der aus München, ne? Ja. Aber jedenfalls kann man auch unten mal Hand anlegen.
Ja, und man kann sich hier alles Mögliche damit machen. Zum Beispiel Schlüssel.
Genau. Ja.
Funktioniert. Also.
Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, da sind wir gleich beim Stichwort. Denn also ich habe das erste Mal gesehen auf der Haar, wo wir dann ja kollektiv alle hingefahren sind, wo sie diese Aktion hatten mit diesem Handcuff-Schlüssel, den sie ausgedruckt hatten.
Genau, also ein ausgedruckter Schlüssel für holländische Polizeihandschellen.
Genau.
Sorgte dafür, also... Das Problem war halt im Wesentlichen, einen holländischen Polizisten zu überzeugen, den mal ausprobieren zu dürfen.
Haben sie aber geschafft.
Was das aber tatsächlich am Ende gelungen ist und der Schlüssel funktioniert. Es war großartig. Also, was man dazu noch sagen muss, diese Handschellen haben alle denselben Schlüssel.
Ja, gestern ist mir ja noch berichtet worden, dass allerdings in einigen Bundesstaaten der USA verboten sein soll, solche Schlüssel überhaupt mit sich rumzuführen. Fand ich auch mal interessant, wusste ich nicht.
Man kann den ja aus Schokolade machen mit einem Rap, dann kann man ihn aufessen.
Naja, eigentlich ist er so klein, dass man den auch so schlucken kann. Das ist ja nur so ein Mini-Ding.
Ja, aber schmeckt besser als Schokolade.
Ja, die Hacking at Random in Holland war ja sozusagen das Camp dieses Jahr. Und
wie viele von euch waren eigentlich bei der Haar, diese Dia? Mach mal Hand hoch. Na, sind da doch einige. Vielleicht 40 oder so.
Ja, also wir haben da wie üblich unser Chaosdorf gehabt, also mit dem Dom und der coolsten Lichtinstallation auf diesem gesamten Gelände. Und haben auch ansonsten sehr heftig geholfen bei der Infrastruktur und Organisation dieses Events, wie es halt immer so ist. Wenn die Holländer ihr Camp machen, helfen wir gerne. Wenn wir unseres machen, helfen sie. Ist ja schon eine sehr schöne, lange Tradition. Und ja, war eigentlich eine schöne Veranstaltung.
Und man muss eigentlich noch was erwähnen. Also der Dom, den der CCC hat, war immer die zentrale Party-Location da abends und am besten beleuchtet auch. Ich hoffe, das klappt jetzt mit dem Ton. Wir haben nämlich jetzt noch ein kleines Video mitgebracht, denn im Prinzip ist ja Hacking at Random war im August ja so die Sommerpause und danach traditionell, wenn es auf den Herbst zugeht, entfalten wir wieder stärkere Aktivitäten. Und im September ist ja auch schon mit einer gewissen Tradition in Darmstadt in die Veranstaltung MRMCD, die Meta Rhein-Main Chaos Days, und dieses Mal hatten wir als nicht ganz unumstrittenen Stargast so kurz vor der Bundestagswahl die damalige Justizministerin Brigitte Tsipras bei uns auf dem Podium. Und da wollen wir euch natürlich auch noch das Highlight dieser Veranstaltung zeigen. Man sieht übrigens, ich erzähle es bloß jetzt schon, weil gleich der Ton läuft, also da sitzen auf dem Podium ein paar der Luhn, Holger Klein, den viele vielleicht noch kennen, der unser früherer Chaos-Radio-Moderator war, neben Brigitte Tsipras, und außen sitzt Julius, unser der einzige Jurist, der auch Hacker ist.
Vielleicht sollte man noch vorher erklärend hinzufügen, also MRM-CD, Meta Rhein-Main-Chaos-Days. Und Brigitte Sypris ist uns ja allen bekannt als die Browser-Biggie, weil sie...
Weil Ach, sie damals, mal Browser?
Ja, genau, diese Frage gestellt hat. Aber über, auf anderen Bereich, in anderen Bereichen, was das Internet angeht, ist sie natürlich hochkompetent, wie sie uns hier auch klar macht.
Ja, also diese Frage, wie entwickelt sich Internet insgesamt weiter und was planen auch Firmen, also was die Speicherung anbelangt. Ich habe die Weiterentwicklung der Google SMS geschildert oder angesprochen. Ich nehme an, Sie kennen das alles besser als ich im Zweifel. Also das sind so Themen, die mich eher umtreiben, weil ich glaube, dass wir da eine ganz andere Dimension nochmal kriegen.
Google Voice, oder?
Diese Speicherung, diese Verfolgungsspeicherung von Veränderungen von SMS, dass SMS nicht mehr von Peer-to-Peer nur gehen, also von Person zu Person, sondern an andere weitergeleitet werden.
Google Wave?
Ja.
Oder?
Google? Nicht Google Mails.
Nee.
Keine Ahnung.
Okay.
Gut.
Also ich bewundere ja Julius dafür, dass er damit so mit einer gewissen trockenen Nachfrage nochmal nachhaken wollte und auch nicht so richtig gelacht hat. Also war schon ziemlich groß. Nochmal?
Also
wolltet echt nochmal?
Der Begriff.
Dann bitte auch auf die Körpersprache achten.
Ja. Genau, und auf Neusprech, ist das auch dabei, Mara?
Ja, aber die Körpersprache ist klasse, vor allem, wenn sie dann Julius anfasst. Und wie er pikiert schaut.
Okay.
Ja, also diese Frage, wie entwickelt sich Internet insgesamt weiter und was planen auch Firmen, also was die Speicherung anbelangt. Ich habe die Weiterentwicklung der Google SMS geschildert oder angesprochen. Ich nehme an, Sie kennen das alles besser als ich im Zweifel. Also das sind so Themen, die mich eher umtreiben, weil ich glaube, dass wir da eine ganz andere Dimension nochmal kriegen.
Google Voice, oder?
Diese Speicherung, diese Verfolgungsspeicherung von Veränderungen von SMS, dass SMS nicht mehr von Peer-to-Peer nur gehen, also von Person zu Person, sondern an andere weitergeleitet werden.
Google Wave?
Ja.
Oder?
Google? Nicht Google Mails.
Nee. Keine Ahnung.
Okay. Gut.
Also der Begriff Fremdschämen bekommt eine neue Dimension.
Nun ja, nachdem wir das uns angehört haben, haben wir uns wenig später kollektiv auf die Straße begeben. Es war ja vollkommen klar, dass wir da mal eine Demo haben mussten. Dieses Mal war es in Berlin bei der großen Demo Freiheit statt Angst auch noch so, dass das Thema Internetsperren mit aufgenommen wurde, auch in den Aufruf zur Demo. Lässt sich mal wieder trefflich darüber streiten, wie viele Leute da waren. Aus meiner Sicht waren es, also ich habe so 18.000 geschätzt, aber die Zahlen gingen so von 10.000 bis 20.000. Ich denke, es waren nicht wesentlich weniger als das Jahr davor, aber die Schilder waren doch durchaus zumindest um den CCC-Wagen herum deutlich kreativ. Leider muss man ja sagen, ihr werdet es wahrscheinlich auch alle mitbekommen haben, denn wir haben ja später auch eine Pressemitteilung dazu gemacht, gab es danach ja diesen Vorfall zur Polizeigewalt. Ich habe eins dieser Videos mal mitgebracht, ich denke, ihr werdet sie wahrscheinlich alle gesehen haben, aber ich habe gestern Nacht, weil das Netz nicht so richtig hinhaut, nicht das große Video runterladen können, weil mittlerweile gibt es eine zusammengeschnittene Version, das wird Andi sicherlich gleich erzählen. Und ich glaube, ich mache mal den Ton aus. Kannst du mal erzählen, Andi?
Ich mache ja heute Abend dazu eine kleine Veranstaltung noch, wo ich auch nochmal den Stand der Ermittlungen wiedergebe. Also es hat sich wirklich bewährt, viele Menschen mit Kameras zu haben. Die Polizisten haben das wohl auch alles ein bisschen falsch eingeschätzt und haben gedacht, sie sind da beim antikapitalistischen Block. Sie haben da durchaus, also der Mann, der da als Fahrradfahrer bekannt geworden ist, der hat einen Doktortitel und ist in seinem Berufsstand relativ angesehen. Und auch andere Leute sind Angehörige von Bundestagsabgeordneten und ähnliche Leute. Also die haben sich da einfach richtig die falsche Ecke rausgesucht. Was vielleicht für die, die heute Abend nicht die Zeit haben, sich das in Länge anzuhören, also was total lustig war, wir haben ja dieses eine Video relativ schnell veröffentlicht, weil das einfach uns zu krass kam. Und die Polizei hat dann umgehend reagiert mit einer Pressemitteilung am Sonntag und hat lauter Unsinn behauptet. Das Tolle ist, mittlerweile haben wir die Akteneinsicht, die Beamten haben an Eide statt, sich also auf eine Version festgezimmert, die so ungefähr stimmen könnte, wenn es nur dieses eine Video gegeben hätte. Wir hatten aber insgesamt 8 Videos. Ich kann euch verraten, dass Johnny Eisenberg, der Anwalt, den wir hier in dieser Sache bemüht haben, außerordentlich großen Spaß dabei empfindet, die Polizei mal anfassen zu können in so einer Angelegenheit, wo es eben nicht an Beweismitteln mangelt, wie es leider oft der Fall ist, wenn Leute Opfer polizeilicher Gewalt werden.
Ja, also die kann man in dem Fall tatsächlich sagen, Zurücküberwachen funktioniert dann halt doch mal.
Ich meine, Andi, würdet ihr heute noch genauer ausführen, aber wer das gerne nachlesen will, wir haben doch einen großen Teil der Sachen auf der Webseite. Also man kann durchaus bei uns auch von den Unterlagen, die jetzt dann ja noch öffentlich sind, nachlesen. Und ich glaube, der wichtigste Punkt daran war, dass wir das noch in der Nacht einfach mal online hatten, also dass es zumindest die Berliner Presse auch sofort aufgenommen hat. Und wir haben das verbunden mit einer Pressemitteilung, in der wir schlicht fordern, dass Polizisten gekennzeichnet werden, was eine lange Forderung ist. Und das sieht zumindest so aus.
Wenn das Internet kein rechtsfreier Raum sein darf, dann die Straße ja auch nicht. Also,
okay, danach sind wir auch wieder alle kollektiv, naja, nicht alle, das ist eine Veranstaltung, glaube ich, mit so 500 Mann oder so, oder vielleicht 400 Mann, nach Dresden gefahren, denn die Datenspuren waren dieses Jahr anders als sonst nicht im Frühjahr, sondern die wurden auf den Herbst verlegt. Aus Gründen, die mir jetzt nicht bekannt sind, vielleicht weißt du jemand?
Wegen dem SIGINT-Termin, der kollidiert.
Ah, und war genau derselbe Termin? Na gut. Also wir haben mittlerweile so viele dezentrale Veranstaltungen, dass schon kaum noch ein Wochenende zu finden ist, wo man es machen kann. Das ist natürlich auch ein Problem. Wie viele Wochenenden haben wir? 50 so? Auf jeden Fall lohnt sich die Fahrt nach Dresden immer, schon weil ein sehr entspannter Erfer ist, aber auch weil die Veranstaltung recht kommunikativ ist. Die ist halt nicht so groß und nach den Vorträgen ist eigentlich immer eine längere Question-and-Answer-Session, also tatsächlich durchaus gelohnt. Und es sind auch immer sehr viele netzpolitische Themen dabei und man kommt da, finde ich, immer sehr gut ins Gespräch. Also auch diese der wird es wieder eine Datenspur geben.
Ja, also schön an den Datenspuren ist, dass es halt eine Veranstaltung ist, die sich an die Öffentlichkeit wendet, also halt sagt, kein Eintritt oder fast kein Eintritt. Und dafür kommen halt auch einfach Leute hin, mit denen man sonst praktisch nicht ins Gespräch kommt. Also politische Aktivisten, Leute, die halt einfach nur an dem Thema interessiert sind. Und also ich finde die Veranstaltung eigentlich mit so einer der schönsten, die wir haben von den dezentralen Veranstaltungen, weil sie eben genau diesen Anspruch hat, sich an die allgemeine Öffentlichkeit zu wenden.
Leider haben sie es noch nicht so ganz geschafft. Ich habe gestern Nacht mal auf die Webseite geklickt. Die Mitschnitte, da warten wir wohl noch drauf. Zumindest waren sie nicht verlinkt. Da kann man bei der Gelegenheit gleich mal darauf hinweisen, dass die Dresdner auch eine ziemlich coole Radiosendung machen. Penta Radio heißt die. Also kann man klicken und downloaden. Mhm. Ist sowieso so, dass wir vielleicht auch mal erwähnen sollten, dass es einige dezentrale Radiosendungen gibt. Der Zera da ist wohl das berühmteste neben dem Chaos Radio, die sich lohnt, manchmal mal zu hören, denke ich. Aber wir hatten im Oktober eigentlich ein Ereignis, das hat einen Wert über die Dekade hinaus, oder?
Also zumindest ist es bisher nur einmal pro Dekade vorgekommen.
Eigentlich pro 2 Dekaden, oder?
Nee, ich glaube eine.
Das ist mehr als eine Dekade.
Denn wir haben ein neues CCCMS.
So, also was man dazu sagen
Applaus.
Muss...
Applaus!
Also wie immer bei den großen Ereignissen ist es so, dass irgendwie die wesentlichen Sachen hinter der Fassade sind. In diesem Fall ist es so, dass unser bisheriges Webserver-System hatte schon eine gewisse Angejahrtheit.
Es roch schon.
Naja, also wir haben eine treffende Bezeichnung dafür ja gefunden. Wir haben das System ein System zur Verhinderung der Verbreitung von Inhalten genannt, weil es erforderte, dass man also am Anfang war es noch CVS, dann war es SVN, XML-Dateien eincheckt, die dann
XML-Dateien.
Ja, genau, handgeklöppelte XML-Dateien,
manchmal
die, wenn man
auch
irgendeinen
nicht.
Fehler macht, dann dazu führen, dass der Server sich zerlegt oder das Ding nicht verbreitet wird. Oder es war also von der Bedienung her nicht so schön. Jetzt haben wir ein System, was uns tatsächlich etwas einfacher erlaubt,
genau,
mal was zu schreiben und so.
Ja, also dann nochmal einen dicken Applaus an Huckel, Erdgeist und die anderen Beteiligten. Sie haben uns da wirklich eine große Last von der Seele genommen.
Also wir freuen uns eigentlich auch noch immer, obwohl wir jetzt ja schon einige Monate haben, bei jeder Sache, die wir an der Webseite ändern, wie schön das jetzt geht und dass wir in What You See is What You Get haben und eine GUI und es ist fantastisch. Ja. Wir sind jetzt also auch endlich im 2.0 angekommen und wir werden diese kleine Beta-Dings da oben einfach behalten. Bleibt einfach so.
Das ist doch Ironie mit dem Beta.
Natürlich.
Also vielleicht sollte man nochmal darauf hinweisen, es ist also auch ein richtiges Content-Management-System, deshalb eben auch Chaos-Content-Management-System und wie man merkt, ist auch ein C zu viel da drin, also CCCMS. Da wird noch die Bedeutung gesucht, aber das ist natürlich ein System, wo viele mitmachen können. Also von daher hier auch nochmal der Aufruf, das ist wirklich etwas, wo der CCC und die RV-Kreise und Chaos-Treffs, insbesondere natürlich die RV-Kreise, sich einbringen können.
Genau, also wir wollen nicht nur gerne auch auf ccc.de dezentrale Veranstaltungen irgendwo in den RFAs ankündigen, sondern wir wollen auch gerne die Themenfelder, die wir beackern, besser darstellen. Also wer sich da gerne beteiligen möchte, da sind wir sehr kooperativ. Leider haben wir bei dieser Gelegenheit mal die Chance genutzt, ich glaube, das war Arthur, der das gemacht hat, mal ein Wordle über unsere Webseite zu machen. Und das Ergebnis hat uns doch ein bisschen bestürzt. Wir müssen, glaube ich, an unserer Wortwahl in Bezug auf vor allen Dingen müssen und muss doch was ändern. Also im Wesentlichen lautet ja die Nachricht, the Bürger muss endlich müssen. Also da müssen wir irgendwie an unserer Sprache arbeiten. Aber man sieht zumindest, dass wir ein breites Themenspektrum abdecken. Schön war, dass hier auch noch so klein Aggressionsabbau steht. Ich weiß nicht, in welcher Pressemitteilung wir das Wort Aggressionsabbau benutzt haben. Nun ja.
Das war, glaube ich, diese Polizeigeschichte.
Ja. Also wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr ein bisschen besseres Wordle anbieten können. Und wie sind denn die Geschäftsmodelle so groß? Naja.
Wegen der Content-Mafia.
Das ist wegen der Meldung, die dann im Oktober kommt, aber nach der hier, wegen der...
Vermutlich.
Wegen den Datenverbrechern.
Denn wir erinnern uns, da war ja noch diese Kleinigkeit mit der Bundestagswahl, die war dann ja irgendwie zwischendurch. Wir haben natürlich auch alle mitgefiebert und wir haben jetzt eine neue Regierung und wir haben uns dann bemüßigt, für die Koalitionsverhandlungen einen Spickzettel fertig zu machen. Der ist ein bisschen länger geworden, aber wir wollten ihn doch im Volltext hier mal abbilden. Also das ist ein Spickzettel, der passt schon nicht mehr so auf die Hand. Aber wir haben das zum Anlass genommen, mal so generelle Forderungen in Bezug auf die Netzpolitik zu formulieren. Das war uns wichtig. Leider sind nicht alle unsere Forderungen im Koalitionsvertrag enthalten, aber wir arbeiten dran, die weiter voranzubringen. Nun ja. Da gab es im Oktober ja auch noch diesen unangenehmen Vorfall, mit dem wir eigentlich direkt nichts zu tun haben, aber der natürlich vor allen Dingen über die Presse an uns herangetragen wurde, nämlich die Sache mit dem Schüler-VZ oder mit dem angeblichen Schüler-VZ-Erpresser. Vielleicht werdet mal an die erzählen.
Also was man dazu sagen kann, das Unternehmen Schüler-VZ ist ja derselbe Laden, der auch Studi-VZ macht. Mit Studi-VZ hatten wir schon mal zu tun. Eines unserer Mitglieder hatte mal einen Wettbewerb gewonnen, den StudiVZ selbst ausgelobt hatte im Jahr 2007, nämlich Sicherheitslücken zu entdecken. Das hat er auch gemacht, hat 500 Euro bekommen, aber es gab wohl Missverständnisse darüber, wann dieser Wettbewerb jetzt zu Ende ist. Was damals passiert ist, ist, dass also die Gendarmerie dann also, wir sagen, das Landeskriminalabteilung Computerkriminalität, wie immer halt morgens um 6 kam. Damals bin ich da auch mit dahin und habe dann auch versucht, mit diesen Leuten ein bisschen zu reden. Insofern kenne ich die. Das sind für mich aus vielerlei Gründen mit so die unangenehmsten Zeitgenossen da draußen. Nicht nur, dass deren Geschäftsmodell im Falle SchülerVZ darin besteht, mit Daten von Minderjährigen zu handeln, deren rechtliches Einverständnis rechtlich auch bei der Datenschützern absolut umstritten ist, ob also ein Minderjähriger sein Einverständnis dazu geben kann, dass mit seinen Daten gehandelt wird. Auch die Art und Weise, wie also mit Sicherheitslücken und Ähnlichem umgegangen wird, war auch damals extrem schwierige Kiste. Ich hatte also damals noch mit den Firmengründern zu tun, die also gerade die Hütte an Holzbring verkauft hatten und jetzt also die Gefahr sahen, dass dieses Event sozusagen, ihre Kundendatenbank war ihnen irgendwie abhanden gekommen damals, dass das sozusagen Auswirkungen hätte auf die Millionenzahlung, die sie erwarten würde, wenn das Geschäftsmodell sich gut entwickeln würde. Und also mit einer enormen Aggressivität sind die damals schon an die Staatsanwaltschaft rangegangen und Ähnliches. Jetzt mit dem, in diesem Jahr, mit dem Fall, mit dem haben wir halt nicht wirklich was zu tun. Wir kennen den oder wir kannten denjenigen auch nicht direkt. Aber er hatte ja seine Hinweise sowohl an Netzpolitik als auch an, sag mal, Leute aus dem Clubumfeld gegeben. Er hat übrigens auch, das will man vielleicht im Hinterkopf haben, explizit gesagt, dass er also die gecrawlten Seiten, der hat, ist ja nicht in dem Sinne reingehackt, sondern hat einfach alle Profile mit dem Crawler abgerufen und weggespeichert. Der hat diese Datenbank im Netz also auch an zwei Stellen mindestens irgendwo hinterlegt. Die werden also auftauchen, die Daten. Und das ist auch nicht unbedingt das, was man will, weil das sind viele, viele, wenn nicht der Großteil der Schüler dieser Republik sozusagen. Was hier gelaufen ist, ist, dass der ja quasi von sich aus mit dem Unternehmen in Kontakt geraten ist. Die haben ihn dann eingeladen, haben ihm eine Taxifahrt sogar bezahlt für 500 Euro. Aus seinem Kaff, sein Vater hat noch, während er in diesem Taxi war, ihm abgeraten, zu diesem Termin zu erscheinen. Als er kam, war die Polizei wohl schon da, sagte aber, da ist nichts Illegales, weil das Ausspähen von Daten setzt eben voraus, dass die Daten gegen das Ausspähen geschützt sind. Das waren sie nicht mit dem Crawler, das ist ja nur das Abrufen von Seiten. Und insofern, so die Darstellung seines Anwalts, war es dann eben so, dass im Laufe des Gesprächs ihm dann eben Geld angeboten wurde, wenn er dem Unternehmen helfen würde, diese Sicherheitslücken offen zu legen und zu schließen und darüber Stillschweigen zu haben. Und als er auf das Angebot eingegangen ist, haben die das Erpressung genannt und haben gleich nochmal die Polizei gerufen und ihn wegverhaften lassen. Das ist also, wenn es so gelaufen ist, und es spricht sehr viel dafür, das ist so ungefähr das Allerletzte.
Also es spricht sogar sehr viel dafür.
Also falls noch jemand seine Daten bei diesem Unternehmen irgendwo haben sollte, irgendwie StudiVZ, SchülerVZ oder was auch immer,
ja, also
oder Leute kennt, die solche, die noch ihre Daten da haben, löschen und schriftlich darauf bestehen, den Löschnachweis zu bekommen.
Ja, ich wäre ja eigentlich für Ausräuchern, aber
vielleicht noch eine kleine Bemerkung dazu. Das Angebot, was StudiVZ oder SchülerVZ ihm gemacht haben soll, findet sich in einem Chatprotokoll wieder, was man kurz danach im Netz auch finden konnte. Denn das war kein Gespräch über Telefon, sondern ein Chat. Nun kann man sich natürlich überlegen, ist das ein reales Chatprotokoll? Für mich wirkte das sehr echt.
Insofern. Es gab in den Räumen gab es noch dieses Gespräch, wo sie dann einen Anwalt wohl dabei hatten, der denn die Strafanzeige formuliert hat. Also, das sind Datenverbrecher, nach unserer Definition kann man, glaube ich, sagen. Aber das ist eben auch, man muss sagen, das ist keine ganz ungewöhnliche Masche, wie Konzerne mit Sicherheitshinweisen von außen umgehen. Auch in der Bankenszene ist das nicht ganz unüblich, wenn da jemand kommt und sagt, er weiß hier was, dass man sich entweder versucht, mit dem irgendwie zu einigen, und wenn das irgendwie schwierig ist oder wenn es die Gefahr birgt, dass das Ganze nach außen gerät, weil das Geschäftsmodell einer Bank besteht ja nicht darin, sichere IT zu betreiben, sondern den Anschein zu erwecken, das zu tun. Also solange die Leute glauben, eine Bank sei sicher, bringen die ja täglich frisches Geld nach. Und es ist scheißegal, ob die Computer sicher sind oder ob die Angestellten sich bedienen oder ob die an der Börse zocken gehen oder an dem, was mal Börse war. Es ist nicht ganz unüblich, so ein Gespräch zu führen, was dann, wenn derjenige darauf eingeht, als Erpressung ausgelegt werden kann. Das ist sozusagen so eine Methodik, die die Sicherheitsberater dieser Republik da schon öfter mal so benutzt haben.
Also um es mal klar zu formulieren, es handelt sich dabei nicht um einen Einzelfall. Also dass, dass in Gesprächen mit Unternehmen, wenn Sicherheitslücken gefunden werden, versucht wird, den Überbringer der Nachricht als Erpresser hinzustellen, ist eine Methode, die gelehrt wird. Also die tatsächlich ein Bestandteil von Schulungen ist, die von Beratern an Unternehmen gelehrt wird. Das heißt also, wenn ihr was findet, kommt lieber zu uns und lasst uns darüber mit denen, mit dem Anwalt zusammen zum Beispiel darüber reden oder euch dann namentlich raushalten. Wir machen das ganze Jahr über, dass wir, wenn Sachen gefunden werden, als Club zum Unternehmen gehen und dann ist schon mal vollkommen klar, dass so eine Nummer halt nicht läuft. So. Und also wenn...
Ja, der November wurde nicht wirklich erfreulicher, kann man nicht sagen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, da war dann noch dieser Wahlstift. Wir müssen jetzt, glaube ich, viele Monate zurückscrollen, denn wir hatten einen länglichen Rechtsstreit mit dem Hersteller, oder es sind mehrere Hersteller, die sich zu einer Arge zusammengeschlossen haben. Und der zog sich über viele Monate und mehrere Instanzen und wir sind am Ende beim Oberlandesgericht Hamm gelandet und im November ist dann endlich auch sozusagen das letzte Urteil in diesem langen Rechtsstreit gefallen und wir können uns freuen zu sagen, dass wir weiterhin die beiden Pressemitteilungen, die wir dazu gemacht haben, dass wir den Hamburger, den sogenannten Hamburger Wahlstift gehackt haben, aufrechterhalten dürfen und dass wir sie auch weiterhin auf der Webseite haben. Wir haben allerdings im Zuge dieser, ja, dieses Beschlusses, also es ist kein Urteil, sondern ein Beschluss, eine Unterlassungserklärung abgegeben. Die bezieht sich aber nur auf einen sehr konkreten Sachverhalt, den wir nicht mehr äußern werden. Haben wir auch kein Problem mit. Allerdings unter dem Vorbehalt, der auch in dem Beschluss steht, dass die Angaben des Herstellers der Wahrheit entsprechen. Denn sie konnten nicht wirklich belegen, was sie behauptet haben. Aber wir haben diese Unterlassungserklärung abgegeben. Aber ansonsten können wir vollumfänglich weiterhin behaupten, dass wir die Basistechnologie des Hamburger Wahlstiftes gehackt haben. Und das werden wir auch tun. Bisher ist aber, soweit wir das zumindest sehen, das Projekt eher so im Untotenstatus. Die Unterlassungserklärung ist, besteht im Prinzip aus einem Satz. Kannst du den rezitieren?
Na, der Satz besteht im Wesentlichen darin, dass ein Wahlstift-Trojaner, der auf einer Autostartfunktion beruht, bei einem Windows NT, was nach
XP.
XP, nach, was nach
Service Pack 2?
EL3 konfiguriert ist, so nicht funktionieren würde.
Das ist so ein längerer Satz.
Das ist tatsächlich präzise genau das Einzige, was wir sagen mussten. Dazu konkret ging es halt darum, was, was in Hamburg gezeigt wurde, Demonstrationen, wie man halt einen Trojaner bauen könnte gegen den Wahlstift. Da war es halt so, dass der Hersteller dann endlich mal in der Verhandlung gesagt hat, übrigens, wir haben hier irgendwie eine Konfiguration nach EL3 Plus, da würde es so nicht funktionieren. Gut, das ist eine technische Tatsache, da konnte man irgendwie nichts weiter dazu sagen. Klar ist aber, dass zum Beispiel der, der Papierhack, den wir gezeigt haben, dass der funktioniert und das musste der Hersteller auch in der Verhandlung zugeben, dass der Anwältin des Herstellers einigermaßen das Gesicht entgleist, als der technische Geschäftsführer es dann zugeben musste. Das war da, also ich habe ja mit diesem also ich habe ja dieses Wahlstift-Ding halt irgendwie ziemlich maßgeblich betrieben und auch diesen Papierhack entwickelt. Und es war dann doch so ein kleiner...
In
so,
der Nacht vom so, Verfassungsausschuss.
Na, da haben wir noch den Nachreichung gemacht mit den Infrarot-Geschichten. Nee, aber der, also die, das war so ein bisschen der Triumph, der Augenblick, als wir dann zugeben mussten, das funktioniert tatsächlich.
Genau, wir dürfen auch die Videos weiter verbreiten und tun das auch weiterhin. Und ich glaube, der entscheidende Papierhack, da hatten sie einfach mal genau keine Argumente, wieso das nicht gehen sollte. Und sie mussten eigentlich auch einräumen, dass das ein Hack ist, der ja im Grunde die Programmierung dieses Systems angreift. Also wir sind nicht unzufrieden mit dem Ausgang, wir haben sogar nochmal einen nachgelegt, denn die Interpretation, die die Herstellerfirmen auf der Webseite hatten, die fanden wir doch unwahr und haben auch nochmal eine einstweilige gegen sie erwirkt und derzeit ist die Webseite in Überarbeitung. Der Spaß hat die dieses Konsortium von zwei relativ kleinen Firmen also um die 10.000 Euro gekostet und sie haben ja im Wesentlichen dann auch die Kosten getragen. also uns ging es da eigentlich um eine sehr grundsätzliche Sache, nämlich zu sagen, dürfen wir Sachen, die wir zerforschen, erforschen, die wir reverse engineeren, dürfen wir das, was wir erfahren haben, publizieren und sagen? Darum ging es uns im Wesentlichen. Und wir hätten das, glaube ich, auch noch weitergetrieben, denn das meiste, was wir da geäußert haben, waren zum einen Meinungsäußerungen, wo wir sagen, wir schätzen dieses System erstmal ein und wir haben halt nichts Unwahres behauptet, genau nichts. Und es war uns auch wichtig, dass wir das weiterhin dürfen, denn wenn so ein Hersteller, nur weil er sein Produkt vermarkten will, uns quasi damit den Mund verbieten könnte, wäre das ein ziemlich schlimmer Präzedenzfall gegen uns gewesen. Wir mussten das also durchkämpfen, obwohl wir ehrlich gesagt auf diesen Wahlstoff dann auch schon keine Lust mehr hatten. Offen gestanden hoffe ich, wir sehen sie nie wieder. Okay, und wir hatten, im November oder im Dezember, es war im Dezember, schon relativ nah am Kongress und waren wir alle schon so ein bisschen am Vorbereiten. Ist ja klar, dass immer die Veranstaltung hier ziemlich viele Kräfte bindet. Trotzdem noch ein Fall, den wir gerne öffentlich machen wollten und dann auch öffentlich gemacht haben. Der hängt so ein bisschen zusammen mit diesem Schüler-VZ-Fall, weil auch hier um Daten von Minderjährigen geht, nämlich die Online-Plattform Heft.de, die allerdings, also der Heft vom Heftverlag betrieben ist, die allerdings viel kleiner ist als die Plattform von SchülerVZ. Und ich habe gestern Nacht nochmal auf die Webseite geklickt und überraschend festgestellt, dass diese ganze Plattform nie wieder online gegangen ist, nachdem wir sie runtergenommen hatten aufgrund unserer Pressemitteilung. Und dass sie jetzt quasi so ein Heft.de im Exil haben. Also die haben offenbar auch so große Probleme mit ihren Sicherheitslücken, dass sie sich nicht getraut haben, dieses Forum wieder online zu stellen, noch ihren Mitgliedern Zugang zu ihren E-Mail zu verpassen. Die Kommentare, das ist ein WordPress, die Kommentare, die da stehen natürlich auch nicht sehr freundlich, weil die Leute wollen natürlich an ihre E-Mail-Daten, also sind ja im Wesentlichen ein bisschen größere Kinder, so 12 bis 14 rum, die haben es offenbar nicht hinbekommen, die Plattform irgendwie so hinzustellen, dass nicht klaffende Sicherheitslücher da sind. Ich muss mal sagen, dass in diesem Fall so vom Kontakt mit diesem Verlag, aber auch mit den Webklitschen, die das programmiert haben, da echt einige an auf der Bizarrologen-Skala ziemlich oben anliegenden Vorfällen war. Also wir mussten mehrfach mit denen telefonieren und denen klar machen, wir werden das öffentlich machen. Und zwar sind das wirklich fette Löcher und die bestehen auch schon seit langem. Aber das Krasseste war eigentlich, wie die Webagenturen, die das programmiert haben, reagiert haben. Also das war unglaublich.
Also war wieder ein klassischer Fall von, die haben da ziemlich wesentliche Daten, also intime Daten über Kinder und Jugendliche, deren Kommunikation, deren Bilder und haben in keinster Weise adäquate Sicherheitsinfrastruktur und noch nicht mal das Wissen, eine Sicherheitsinfrastruktur aufzubauen. Also die Dienstleister, die dieses System dafür für den Heftverlag, das ist eigentlich ein Schulbuchverlag, aufgestellt haben, die waren halt völlig davon überfordert. Und die hatten noch keinerlei Prozedur, damit umzugehen. Also es war dann halt erst, als dann der Verlag selber wach geworden ist, dass die dann halt angefangen haben, so einigermaßen klar zu reagieren. So. Also es ist halt auch immer wieder so ein Ding so, wenn wir sowas mitgeteilt bekommen, pass auf, da ist so eine Lücke. In diesem Fall war es von jemand direkt aus dem Club, der uns den Hinweis da gab.
Der hat sich auch drum gekümmert, also der hat dann die Telefonate geführt und denen erklärt, also dass sie ein Problem haben und so weiter, also er hat sich da sehr engagiert.
Ja, dass die Reaktionen der Unternehmen sind halt sehr unterschiedlich so, also das reicht halt von, hieß dieses Umfrageinstitut, was wir letztes Jahr hatten?
Infratest.
Genau, da war es halt so, da hat man ein ganz klares Gefühl gehabt, die haben ins Regal gegriffen, ihren Krisenkommunikationsordner aufgeschlagen und gesagt, Schritt 1 irgendwie Plattform vom Netz nehmen, Schritt 2 irgendwie Entschuldigungspressemitteilung schreiben, Schritt 3 gucken, wie es weitergeht. So, also halt so normales Reagieren so, was man halt erwarten würde, professionell. Und dann gibt es wiederum andere Unternehmen, wie halt zum Beispiel diese Plattform da gerade, diese Heft.de, die fallen völlig aus allen Wolken. Die haben nicht mal darüber nachgedacht, was passiert, wenn ihnen die Hütte anbrennt im Internet. So, und damit gehen wir dann halt um. So. Wir haben nun schon praktisch eigentlich alle Fälle und alle Varianten durch so und wissen dann
also
halt
im Wesentlichen haben wir die getröstet danach, so richtig getröstet. Also die waren einigermaßen verzweifelt. Also wir haben dann nachher, uns hat es fast leid getan, weil die waren so dermaßen überfordert und am Schluchzen, also ging gar nicht mehr. Aber am Ende, also zumindest haben sie die Plattform runtergenommen, das war ja, was wir eigentlich wollten. Also weil das, ja. okay, und wir nähern uns in großen Schritten ja schon dem Jahresende und wir hatten eigentlich nochmal einen echt großen Peak in Bezug auf die Pressearbeit, aber auch in Bezug auf das Aufgeregtheitslevel vielleicht. Wir kommen also jetzt nochmal zu, lass mal den Ton aus, ich denke mal, viele werden es vielleicht auch gesehen haben. Es ging natürlich um die Vorratsdatenspeicherung und die Anhörung. Wir haben ja gestern darüber genauer berichtet. Wir haben uns eigentlich sowohl davor über die vielen Anfragen, die eine Vorberichterstattung gemacht haben, wie aber auch direkt zu dem Termin und danach sehr gefreut, weil wir doch lange beklagt haben, dass sich die Presse nicht genügend um die Überwachungsgesetzgebung kümmert und nicht genügend berichtet. Also insofern waren wir ziemlich zufrieden, dass es eine breite Berichterstattung gab, wo wir natürlich sicherlich auch überhaupt der Anhörung danken können, denn dadurch, dass das Gericht eine Anhörung ansetzt, ist natürlich die Medienöffentlichkeit immer gleich gegeben. Also es gab wieder sehr viele Berichte und viele haben sich eben auch auf unsere Stellungnahme bezogen und auf die Fakten, die wir da genannt haben. Die Delegation, mit der wir da hingefahren haben, war nicht allzu groß, waren wir so, ich denke, so 6-7 Mann vom Club, aber ich denke auch der Live-Twitter war das erste Mal, glaube ich, dass dadurch, dass 3-4 Leute da intensiv getwittert haben, das eine ganz neue Art von Medienberichterstattung war, wo man vielleicht auch prinzipiell sagen muss, dass wir diese Social Web in diesem Jahr auf eine ziemlich neue Weise benutzt haben. Also es funktioniert, glaube ich, doch anders und besser als früher. Ich glaube, die Anhörung, du hast ja selber auch getwittert, das hat, glaube ich, zum ersten Mal so eine richtige Live-Berichterstattung gegeben, wo wir auch die Agenturen deutlich abgehängt haben.
Also zumal halt also der wichtige Punkt war ja, wie gestern schon erwähnt, dass durch die große Zahl von Klagenden, beziehungsweise Beschwerdeführern, die da hätten eigentlich sitzen müssen, die mussten sich tatsächlich einen Trick ausdenken.
34.900.
Also sie mussten sich tatsächlich einen Trick ausdenken, um kein Stadion anzumieten. Haben wir es halt auch notwendig gefunden. Sonst waren wir immer ein bisschen zurückhaltender zu sagen, okay, so Live-Berichterstattung aus dem Gerichtssaal will das Gericht ja eigentlich nicht. Aber in diesem Fall dachten wir, na Gott, da sind so viele Leute, die geklagt haben und die jetzt gerade nicht hier sein können. Und hinten in der letzten Reihe schnarchen da so ein paar Jurastudenten, also wirklich schlafen. Dann haben wir dann mal gedacht, das ist wohl angemessen.
Ja, genau. Ehrlich gesagt ist es nicht ganz klar, wie das Gericht sich dazu stellt, denn normalerweise darf man natürlich keine Mobiltelefone benutzen, wenn man da im Zuschauerraum sitzt und ab einem bestimmten Zeitpunkt in dieser Verhandlung wird ja auch jegliche Presse quasi dann da oben in die Presselounge verbannt. Aber also wir haben keine negativen Reaktionen davon bekommen und wie mir schien, denn bei Netzpolitik.org ist ja auch ein langes Archiv dieser Tweets, muss ich sagen, dass es doch sehr eine gute Berichterstattung war in dem Sinne, dass was ich in der Hand hatte, ich habe es gestern schon erzählt, war ja dieser kleine Micro-SD-Chip, wo die Daten raufpassen. Ich glaube, es war einfach nur ein ganz guter Hack für die Medien, weil die ja mal irgendwas zum Zeigen brauchen und ich hatte halt dieses Mini-Ding, weil ich ihn in die Kamera halten konnte. Hat schon hingehauen. Okay, also jedenfalls, da warten wir noch weiter auf das Urteil. Ich denke, wir haben dazu gestern auch genug gesagt, da brauchen wir jetzt noch weiter ausführen. Wir hoffen natürlich, dass wir uns empfohlen haben für andere technisch interessante Verfassungsbeschwerden. Auch wenn es viel Arbeit macht, würden wir natürlich auch weitere Stellungnahmen schreiben. So ist ja nicht. Und jetzt kommen wir tatsächlich zum Schluss. Und wir sind auch ganz gut in der Zeit geblieben eigentlich und haben auch diesmal ein bisschen Zeit aufgehoben für eine kleine Question-and-Answer-Session, so ihr Fragen habt. Wir wollen am Ende nochmal darauf verweisen, dass man auch noch weiter zurückblicken kann als nur ein Jahr. Denn uns hat ja über ein Jahr sogar beim Camp und beim letzten Kongress so ein Dokumentarfilmer begleitet und der hat es organisiert bekommen, zum Kongress den Film zu zeigen. Und zwar heute um 15 Uhr im Kino Babylon, was ungefähr so einen halben Kilometer Luftlinie entfernt ist. Vielleicht noch ein Satz dazu, weil wir Kritik dafür bekommen haben im Blog, als wir das angekündigt haben. Wir haben vorher nicht gewusst, dass der Filmemacher das Kino Babylon aussucht. Wir hatten auch keinen Einfluss darauf, dass er das Kino Babylon aussucht. Einige Berliner werden vielleicht wissen, dass es da eine Streitigkeit wegen einer Gewerkschaft gibt. Aber darauf hatten wir keinen Einfluss. Das hat der Filmemacher selber organisiert. Auf jeden Fall, also wer da Interesse hat und ein bisschen vielleicht so eher so 10 oder 20 Jahre zurückblicken will und nicht nur ein Jahr, der kann da gerne heute hingehen. Ich denke, da werden noch Plätze frei sein. Und dann würde ich mal sagen, bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit.
Ja, und jetzt ist die interessante Frage, was haben wir denn vergessen?
Haben wir was vergessen?
Wenn ihr was Vergessenes ergänzen wollt, stellt euch an die Mikrofone, ist besser als reinrufen, dann freuen wir uns auch noch Jahre später im Stream darüber.
100%. Oh Gott, hoffentlich nichts Wichtiges.
Ja, könnt ihr nochmal die Folie zeigen mit der Deutschlandkarte in grün, mit den Mitgliedern?
Sure. Du meinst die?
Genau. Der graue Fleck da oben, die 19, das bin ich. Ich bin das Mitglied, der da wohnt. Und das NPO... Und das NPD-Problem, das kennen wir, oder ich, und wir haben da mal eine Piratenpartei gegründet in Mecklenburg und zur Bundestagswahl haben wir es auch noch geschafft und sie auch überholt. Also von daher, die NPD, das wird sich bald auflösen dort.
Ah, okay, danke.
Also vielleicht kann man dazu noch sagen, die Daten sind vom 26.12. tagesaktuell. Ihr könnt ja sehen, dass also in diesen Spalten, also rechts, wo nur die Neuzugänge sind, also es sind nicht die Mitgliedszahlen, nicht, dass jemand denkt, wir hätten nur so wenig Mitglieder, die Neuzugänge, das waren viele im vergangenen Jahr und das war natürlich auch viel Arbeit, die das Office da in Hamburg hatte, das alles reinzukriegen. Deshalb, diesmal war es nicht Verpeilung, wenn einige länger warten mussten. Das kann man vielleicht hinzufügen. Und dennoch, und deshalb war die Bemerkung jetzt ganz gut auch, es gibt immer noch so eine gewisse Fehlerzahl. Man muss immer plus, minus 5 bei allen rechnen als Fehler.
Ja, und wir sehen übrigens, wir haben auch schon ein Mitglied, der sich für 2010 als ein Neumitglied beworben hat und wir wollen mal bei der Gelegenheit vielleicht darauf verweisen, dass man hier auch Mitglied werden kann.
Für 2010.
Wo wir hier gerade diese Karte haben, wie ich sehe, gibt es auch Mitglieder in Lübeck. Ich bin da gerade Neumitglied, habe es aber noch nicht geschafft, dort Kontakt aufzunehmen, weil die Webseite seit mehreren Monaten down ist und auch der Mail-Server.
Was? Wiederhole, also ich habe das nicht verstanden.
Was ist down?
Was ist down?
Die Webseite des CCC Lübeck, die verlinkt ist auf der CCC-Homepage. Und ich wollte einfach mal fragen, ob irgendjemand aus dem Bereich Lübeck anwesend ist.
Lübecker hier? Okay, wir sehen, wir haben hier ein Lübeck-Problem. Ich bin dafür.
Das denke ich, können wir lösen. Maha wird mal nachhaken. Ne?
Ja.
Vielleicht kann man auch
Kommt
den Wiki benutzen.
Mir nachher, dann.
Wir haben ja unseren ERFA-Beauftragten immer vor Ort.
Repräsentant.
Ja, guter Hinweis, danke. Wie sieht es denn aus in Lübeck? Müssen wir mal gucken. Na, hellgrün. Ne?
Okay, na dann, vielen Dank.
Und noch einen lustigen dritten und vierten Tag.
Genau.